So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Zu leise. Ist es so besser? Aber es müsste ja ganz still sein. Ne? Also, für die Vorlesungsreihe, die wir heute anfangen werden, ist das Thema Theorien der Wahrheit. Wie gewohnt habe ich ein Motto an der Wand geschmissen, diesmal ein Motto von einem modernen Denker, dessen Philosophie ich ziemlich mag, den Bertrand Russell. Ein Text, den wir, wenn wir es schaffen, auch heute noch lesen werden. Und er gibt das Thema der Vorlesung gut an. Es geht jetzt nicht darum, dass ich Ihnen jetzt sage, welche Sätze wahr oder unwahr sind, sondern was wir eigentlich meinen, wenn wir über Wahrheit sprechen. Und da können Sie alle mitmachen, weil ich gehe davon aus, dass Sie doch sicherlich einmal pro Woche das Wort Wahrheit in den Mund nehmen und Sie meinen dann damit etwas zu sagen. Nun, über das, was Sie eigentlich meinen oder auch was anderen meinen, wenn die über Wahrheit sprechen, das werden wir in dieser Vorlesungsreihe mal auf den Tisch legen. Jetzt, Sie wissen, für die, die ja schon öfters in der Vorlesung waren, ich schreibe ja immer den Vorlesungsplan an der Wand. Ich bin jetzt also schon beim zweiten Punkt, Aufbau. Die Aufbau der Vorlesung wird jetzt anders sein als gewohnt. Ich werde jetzt nicht mehr in Zyklen von 4 verschiedene Kernbereiche abhandeln, sondern werde jetzt unabhängig jemals ein besonderes Thema im Mittelpunkt stellen, um so besser auf Anfragen oder auf eigene Interesse reagieren zu können. Und wie ja gesagt, das ist diesmal die Wahrheit. Es schien mir eigentlich ein Thema zu sein, extra geeignet, um jetzt so eine neue Reihe mal anzufangen, weil Wahrheit ja für die Philosophie ein fundamentaler Begriff ist. Deshalb kann man gut damit anfangen. Und wenn ich das tue, dann greife ich eine ganz alte Tradition auf. Der alte Meister Aristoteles hatte ja schon in der Metaphysik, Metaphysica Alpha Minor, also das zweite Buch der Metaphysik, hervorgehoben, dass es richtig ist, die Philosophie als Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. Gleich fangen damit schon die Schwierigkeiten an, weil die Frage ist, was meint jetzt Aristoteles genau, wenn er über Philosophie als Wissenschaft der Wahrheit spricht? Das ist ein bisschen ambigu bei ihm, aber meistens meint er dann doch das, was eigentlich bei uns jetzt nicht Gegenstand ist. Er will nämlich untersuchen, welche Sätze oder welche Behauptungen faktisch wahr sind. Dennoch findet man bei ihm auch eine klassische Theorie der Wahrheit, die ich gerne verteidigen möchte, nämlich die Korrespondenztheorie. Wie er gesagt, der Aristoteles hebt hervor, dass die Philosophie doch wohl richtig als Wahrheit, als Wissenschaft der Wahrheit bezeichnet werden kann. Und er gibt dann, das können Sie sich mal so causa curiositatis anschauen, er gibt dann am Anfang dieses zweite Buch der Metaphysik im ersten Kapitel so einen Abriss, was er dann eigentlich meint. Und ich habe das mal fotografiert. Hier, da können Sie auch sehen, welche Ausgabe der Metaphysik ich verwende. Jetzt mache ich dann eben wieder dann Fußnote. Also, Sie wissen, der Aristoteles schrieb ja seine Metaphysik auf Griechisch. Historisch wirksam war aber nicht der griechische, sondern der lateinische Text. Aristoteles ist ein Autor, den Sie sehr oft heranziehen müssen. Okay, wenn ich also wissenschaftlich arbeite, benutze ich den lateinischen Text. Das werden Sie ja auch sehen, wenn ich Ihnen die Definitionen gebe, werde ich euch nicht mit Griechisch abquälen, sondern mit dem Lateinisch, weil das war ja die Art und Weise, wie er gewirkt hat. Und für den eigenen Haushaltsgebrauch habe ich einen Text von Aristoteles, der ganz klein ist, den man also leicht in der Tasche stecken kann. Und das ist diese Ausgabe. Ich sehe, Sie können das jetzt nicht so gut sehen. Wir haben jetzt ein bisschen zu viel Licht. Aber ich kann das jetzt nicht, ja, versuch mal, ob das... Das ist die Ausgabe, die bei Reclam erschienen ist. Und sowieso, wenn Sie Übersetzungen verwenden, müssen Sie immer verschiedene verwenden. Diese Ausgabe von Schwarz ist eine, die sich schon, finde ich, mehrmals bewährt hat. Deshalb können Sie diese ruhig heranziehen. Die ist also leicht erhältlich, können Sie immer auf Reise dabei haben, weil die so leicht klein geschnitten ist. Und Sie sehen, dass er also dieses zweite Buch anfängt mit der Behauptung, die Betrachtung der Wahrheit ist in einer Beziehung schwer, in anderer leicht. Der meint jetzt nicht das, was Russell eigentlich meinte, sondern er meint jetzt herauszufinden, was jetzt tatsächlich wahr ist, das ist ziemlich schwierig. Aber es wird insofern leicht gemacht, als es ja schon so viele Denker gibt, die sich um Wahres bemüht haben. Und wenn man sich also mit den Auffassungen von anderen beschäftigt, wird man wohl das eine oder andere finden. Und das ist eine Methode, die ich hier auch anwenden werde. Ich habe zwar meine eigene Auffassung, aber die möchte ich gerne mit Ihnen mal diskutieren, weil, wie ich ja auch am Anfang schon gesagt habe, wo es um die Wahrheit geht, das ist ja jedermanns Sache. Ich meine, ich könnte ja eine bestimmte Auffassung der Wahrheit haben, aber wenn Sie dem nicht zustimmen, dann sehen Sie gar nicht, weshalb das wahr ist. Also in irgendeiner Weise müssen wir uns über diese Lage gemeinsam verständigen. Und ich stelle meine Auffassungen sehr gerne zur Diskussion. Und das möchte ich dann hier in dieser Vorlesung tun, damit ich auch noch was dazu lerne. Okay, wir schauen also die verschiedenen Antworten auf der Frage, was jetzt Wahrheit ist, und laufen dann so durch die Geschichte und machen einen Teppich, indem wir so die alten Auffassungen mit den modernen vergleichen, um dann zu schauen, was jetzt hält, was tragfähig ist. Das heißt, in dieser Vorgehensweise mache ich noch immer so, wie ich das früher gemacht habe. Wir lesen also Texte und die Texte werden kommentiert. Anfangen werden wir mit einem Text von Bertrand Russell, wo ich auch also das Motto hergenommen habe, ein Text aus 1912, wo er über Wahrheit und Falschheit spricht. Und dann gehen wir, das ist aber ein ganz kurzer Text, und dann gehen wir auf einen etwas größeren, aber immer noch kurzen Text ein, nämlich von Anselm. De Veritate, ein Text geschrieben 1180 bis 1185, das ist nicht ganz klar. Und nachdem wir dann Anselm studiert haben, gehen wir auf Augustin, Thomas, Vico, ein Autor aus dem 17. Jahrhundert, und immer versuche ich dann auch die moderne Theorien damit zu vergleichen. Russell ist also Auftakt, mit Anselm fangen wir an. Ich fange also jetzt ins Mittelalter an. Sie wissen, das ist eine Periode, die mir ziemlich ans Herz liegt, die aber in der letzten Vorlesung ein bisschen, also wie sagt man das jetzt, ziemlich mager davon kam. Und deshalb finde ich, müssen wir das jetzt mal wieder einholen. Nein, Spaß beiseite. Dieser Text von Anselm, das ist ein kleiner Text, wo er sehr kondensiert auf die verschiedenen Bedeutungen von Wahrheit eingeht. Ein Text, an dem man sich also richtig die Zähne ausbeißen kann. Und das ist immer gut, weil wenn wir einen Text, das haben wir ja in der letzten Vorlesung gesehen, wenn der Text zu laberig ist, dann ist das ziemlich schwer vorzustellen, weil dann muss ich das in irgendeiner Weise zusammenfassen. Aber das findet man nirgends im Text, was man zusammenfasst. Viel besser ist es, dass wir einen Text nehmen, der sehr sorgfältig formuliert ist, sodass wir auf die einzelnen Formulierungen eingehen können und Sie dann immer, wenn Sie den Stoff der Vorlesung repetieren wollen, Sie immer auf diesen Text zurückgehen können. Okay. Weshalb dieser Text weiterhin auch interessant ist, das werde ich später, nächste Woche oder übernächste Woche dann mit Ihnen nochmal besprechen. Jetzt wird es wieder ein bisschen langweilig. Ich muss Ihnen über die Formalien noch einiges sagen. Bei dieser Vorlesung gehören einige Tutorate. Für die Theologen, also besonders für die Theologen, aber die Philosophen können auch sich dazusetzen, gibt es zwei Tutorate. Und ich möchte den Theologen wirklich aufs Herz drücken, diese Tutorate zu besuchen. Philosophische Texte sind nicht einfach und sie brauchen viel Zeit, sich diese Texte anzueignen. In diese Tutoraten wird Stoff der Vorlesung repetiert und, das ist neu, es wird ein Hintergrund gegeben mit Hilfe von einem bestimmten Handbuch. Und das Handbuch, das wir ausgewählt haben, ist von Anthony Kenny, ursprünglich im Englischen herausgegeben, aber in deutscher Sprache übersetzt, illustriert die Geschichte der westlichen Philosophie. Also mit schönen Bildern und interessanter Text. Also dieser Text ist interessant, weil er einfach die verschiedene Epoche kurz zusammenfasst. Also wenn wir jetzt einen Text aus der Antike lesen oder aus der Neuzeit, dann lesen Sie mal kursorisch das Kapitel Antike oder Neuzeit. Dann kriegen Sie ein bisschen einen Hintergrund. Und Sie können dann auch ruhig Fragen stellen in Vorlesung oder im Tutorat diesbezüglich. Dieser Text ist leider nicht mehr normal erhältlich. Sie können ihn zwar noch antiquarisch kriegen, deshalb wird dieser Text in Klicks gestellt. Er steht schon da. Nun, diese Tutorate finden statt freitags von 8 bis 10, Hörsaal 1137 und 1138. Fußnote: Ich habe gehört, dass das zusammentrifft mit einem Kursus Hebräisch. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, einen anderen Zeit zu kriegen. Das ist aber noch nicht jetzt gelungen. Was jetzt neue Zeit für eines dieser beiden Tutorate ist, das wird auf der Website des Philosophenseminars angekündigt und dort am schwarzen Brett. Also diejenigen, die also den Hebräischkurs machen möchten, informieren Sie sich im Sekretariat oder im Philosophenseminar, was es jetzt geworden ist. Okay, dann gibt es noch zwei Tutorate für die Philosophiestudenten im BA-Studiengang, vierten und fünften Semester. Das sind die sogenannten Problemfelder der Forschung. Für diejenigen, die also so einen 10 ECTS-Punkte-Kursus machen müssen. Und zentral in diesem Tutorat steht De Veritate von Anselm. Das heißt, in diesem Tutorat wird ein sogenanntes Forschungsdossier angelegt. Das heißt, eine Bibliografie erstellen, bezüglich dieses Textes, Analyse dieses Textes, Herausarbeiten der Quelle des Textes, Herausarbeiten der Hauptgedanken, eine Studie zur Wirkung des Textes. Und in diesem Dossier kommen dann auch die Hausarbeiten. Diese Tutorate finden Sie, können Sie an der Wand lesen, am Donnerstag von 8 bis 10, Hörsaal 1021, und Freitag von 4 bis 6, ich mache das jetzt mal ein bisschen höher, aber Sie können diese Informationen auch alle auf der Website des Philosophischen Seminars finden. Weiter noch, Teilnehmerlisten und Protokolle. Alle Studenten, die eine Teilnahmebescheinigung haben wollen, also auch die jetzt Erasmus machen und die das als Studienleistung angerechnet haben wollen, die müssen die Teilnehmerliste zeichnen. Sie können zweimal fehlen. Dasselbe gilt auch für die Studenten, die eine Prüfungsleistung erbringen müssen. Auch hier gilt, zweimal fehlen, kriegen Sie gratis dazu. Und all diese müssen auch ein Protokoll machen. Jetzt hört sich das schwierig an, aber das ist es nicht. Das Protokoll sollte nicht mehr als 300 Wörter befassen und kurz die Vorlesung zusammenfassen. Sie können da immer diese Zusammenfassung oder roten Faden, den ich geschrieben habe, als Ausgangspunkt nehmen, aber dass Sie für sich selbst ein bisschen einen Leitfaden haben für die Vorlesung. Für mich ist es nämlich auch viel angenehmer, wenn ich in ein Publikum schaue, das ein bisschen eine Ahnung hat, als dass ich nur so für mich spreche. Dann brauche ich ja nicht hier hinzukommen, ne? Okay, diese Protokollbögen sind im Sekretariat erhältlich und auch in Klicks. Also, jetzt sind wir bei Klicks. Nee, warte erst noch. Die Theologiestudenten brauchen keine Liste zu zeichnen. Sie zeichnen ja eine Liste, wenn sie im Tutorat kommen. Jetzt Klicks. Also der Protokollbogen steht in Klicks. Auch die Texte, die wir lesen. Ja, der Text von Anselm auch schon, der Text von Russell auch schon. Und die Vorlesungspläne. Und diese Vorlesungspläne sind immer kurz vor der Vorlesung in Klicks gestellt. Also Sie können dann ein bisschen schauen, was jetzt dran ist. Okay. Noch eine Fußnote. Es ist hier warm. Ich kann auch nichts dafür. Also ich habe ja letzte Woche noch einen Brief am Bauamt geschickt, dass sie jetzt doch endlich mal hier die Klimaanlage reparieren soll. Aber ja, ob da für Geld ist, ich weiß es nicht. Insofern, muss ich mich entschuldigen. Aber rechnen Sie es mir nicht an, ich finde das auch bedauerlich. Okay, jetzt gibt es noch Fragen zu dieser Formalien? Bitte? Warte, wer verwaltet Klicks? Veritas? Klein oder groß geschrieben? Also Veritas, klein geschrieben. Veritas also. Gibt es weitere Fragen? Naja, ich meine, bitte? Bitte? Vielleicht ist das eine Frage, die man besser, also in einer Sprechstunde, entweder bei mir oder mit also einem Studienberater stellt. Also ich würde einfach mal auf der Website schauen. Ne? Ja, da sollte das vermerkt stehen. Ne? Gibt es weiter noch Fragen? Ich meine, wenn Ihnen das später einfällt, können Sie das immer noch später tun, bei mir, per E-Mail oder bei Frau Kanzers. Okay, dann fangen wir jetzt mit der Einleitung an. Wie gesagt, Wahrheit ist ein philosophisches Thema par excellence. Philosophen suchen nach das letzte Warum, nach dem letzten Grund. Und meistens, wenn Sie die Geschichte der Philosophie anschauen, geht es um ganz konkrete Wahrheitsfragen. Gibt es ein erstes Prinzip? Ist dieses erste Prinzip erkennend oder nicht? Der Philosoph will dazu auch noch wissen, was überhaupt gewusst werden kann. Ob so etwas wie sicheres Wissen besteht und wie man überhaupt behaupten kann, das ist sicher wahr, oder ob alle Wissen unsicher ist und man also nicht von Wahrheit reden kann. Zumindest nicht in der Form, wie es dann von uns gewusst werden kann. Das ist so ein bisschen die Problemlage. Jetzt gehe ich mal kurz auf das, was in der philosophischen Tradition als wahres Wissen oder wahre Meinung betrachtet wird, ein. Also wahres Wissen oder Wissen, von dem man weiß, dass es wahr ist, gilt als begründetes Wissen. Das heißt, die Sicherheit oder weshalb man jetzt sagt, das ist wahr oder das ist sicher, das hängt also ab von der Begründung, ob man es begründen kann. Als also eine Begründung geliefert werden kann und wenn diese Begründung fest, unverfehlbar ist, dann sagt man, dass diese Kenntnis wahr ist. Und so, um mal ein Beispiel zu geben, unterscheidet Platon ja zwischen wahre Erkenntnis, also Episteme, und wahre Meinung, Doxa. Es geht in beiden Fällen um denselben Inhalt, wie wenn ich zum Beispiel sage, dass die Summe der Ecke eines Dreiecks zusammen 180 Grad ist. Nur wenn ich weiß, weshalb das so ist, also wenn ich das quasi ableiten kann, habe ich nach Platon ein begründetes Wissen und spricht davon wahre Erkenntnis. Wenn man nur weiß, dass das so ist, wie das wahrscheinlich bei den meisten von uns ist, man weiß, dass das so ist, man weiß eigentlich nicht warum, dann spricht er von wahre Meinung. Was ist nun eigentlich das Problem mit wahrer Meinung? Man könnte doch sagen, ja nun, beides ist wahr, so wo kümmerst du dich eigentlich drum? Nein, Plato und nach ihm auch andere Philosophen haben hervorgehoben, es gibt nämlich ein kleines Problem mit wahrer Meinung. Weil wenn man nur wahre Meinung hat, man also nicht weiß, weshalb etwas wahr ist, dann kann es ja passieren, dass das, was Sie jetzt als wahr wissen, ohne dass Sie es selbst wissen, auf einmal unwahr geworden ist. Nehmen wir mal den Fall, Sie kommen in den Vorlesungssaal, ja, jetzt haben wir hier so Fenster, aber Gesetz, der Vorlesungssaal hätte keine Fenster. Sie kommen also rein, wenn es Licht ist, und wir haben dann eine Vorlesung, und die dauert ganz lange, die ist ganz spannend, und nachher frage ich Ihnen, ist es jetzt Licht? Draußen. Und dann werden Sie sagen, ja, natürlich, ja, das habe ich ja draußen gesehen. Obwohl, weil wir hier ja so lange Gesetz haben, dieser Satz, ohne dass sie es wusste, eigentlich von einem wahren Satz, dass es in der Tat Licht draußen sei, zu einem unwahren Satz geworden ist. Sie haben das gar nicht gemerkt. Es ist nicht so, nachdem Sie den Satz in Ihrem Hirn gespeichert haben, dass auf einmal ein Lämpchen anfing zu blitzen von, ja, jetzt wird der Satz unwahr. Nein, unmerklich ist dieser Satz von einem wahren in einen unwahren Satz verwandelt. Bei wahrer Erkenntnis ist das anders. Ich hatte ja gesagt, wahre Erkenntnis ist begründete oder abgeleitete Erkenntnis. Und das sehe in diesem Fall so aus, dass Sie ein bisschen von Astronomie wissen. Und dann weiß man, also wie lange es dunkel wird, wie lange es Licht ist, wie lange es dunkel wird, wann das passiert. Und das heißt, wenn Sie jetzt also in den Raum kommen, wenn es Licht ist, und Sie schauen dann mal auf die Uhr, dann sagen Sie, ja, jetzt muss es wohl dunkel sein, wenn ich dann fragen würde, ist es noch immer wahr, dass es Licht ist? Das heißt, der Satz, es ist Licht, steht dann nicht allein für sich, sondern ist quasi die Schlussfolgerung von einer ganzen Erkenntniskette, die gründet auf astronomisches Wissen. Und die Erkenntnis dieser Ursache macht es dann möglich, über die Wahrheit oder Unwahrheit eines Satzes zu entscheiden. Also deshalb, dass Plato wahre Meinung von wahres Wissen unterscheidet, weil bei der wahren Erkenntnis du weißt, warum es wahr ist, aber bei der wahren Meinung du nur weißt, dass es wahr ist. Und das Letzte kann ja problematisch sein, weil ohne dass du es weißt, die Wahrheit des Satzes sich ändern kann. Okay, jetzt gehe ich mal auf Philosophie und Wissenschaft ein. Also wir machen jetzt mal eine kurze Palette. Philosophie und Wissenschaft. Wenn es jetzt um dieses begründete Wissen geht, ist natürlich die Frage, ja, woraus leitest du ab, ob jetzt ein Satz wahr ist oder nicht? Und diese Ursache, und das ist auch, was man bei Aristoteles sieht, wenn er in der Metaphysik sagt, ja, die Philosophie ist die Wissenschaft der Wahrheit, dann versucht er herauszufinden, was sind jetzt die letzten Ursachen, aus dem du eigentlich alle möglichen Wahrheiten ableiten kannst. Nun, Philosophen haben so immer versucht, die Ursache der Wirklichkeit zu finden, um so quasi jeden Satz prüfen zu können. Und festhalten, das Suchen nach dieser Ursache geschah in den Wissenschaften. Wenn Sie sich jetzt so die antike Philosophie, die spätantike Philosophie, sogar die mittelalterliche, sogar die frühneuzeitliche Philosophie anschauen, dann ist diese Philosophie nicht eine Philosophie, wie wir eigentlich über die Philosophie reden, sondern eine merkwürdige Mischung zwischen Wissenschaft, Logik, manchmal Mathematik und Reflexionen über diese Logik, Physik, also eigentlich eine Art von Mischung. Und erst viel später fand diese Trennung statt zwischen den Wissenschaften und der Philosophie. Aber wenn Sie jetzt so einen Text wie Aristoteles, aber auch bei Platon, wenn es darum geht festzustellen, welche die Ursachen sind, die darüber entscheiden, ob jetzt Sätze wahr oder unwahr sind, dann wird das immer von der Wissenschaft gesucht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das haben wir ja in einer vorigen Vorlesung mal gemacht, als wir die Metaphysika Lambda suchten. Da hat der Aristoteles ja erstmal philosophisch bewiesen, dass es eigentlich erste Prinzipien geben muss. Aber wie viel, sagt er, ja, das müssen die Astronomen bestimmen. Das kann die Philosophie nicht tun. Das heißt, faktisch feststellen, welche Ursache, das machen die Wissenschaften. Aber die Voraussetzungen, wie ich das jetzt zum Beispiel vorher gemacht habe, dass wenn du sicheres Wissen haben willst, du wissen musst, was die Ursachen sind, das wäre dann, was wir sagen würden, eine philosophische Behauptung. Also wie er gesagt, wir denken bei Philosophie vor allem an das Letzte, was eigentlich so in der Metaphysik geschieht. Aber historisch ist das also, stimmt das nicht. Da sehen Sie, müssen Sie sich mal die Präsokraten anschauen, den Anaxagoras, Empedokles, Thales. Das sind alle, was wir sagen würden, Wissenschaftler. Ja, das ist ziemlich basal. Aber wenn die nach Wahrheit suchen, machen die ganz konkrete physische Forschung. Deren Traktaten heißen ja auch immer Periphysios, das heißt über die Natur. Dasselbe sehen Sie ja bei Platon in den Epinomis. Erinnern Sie sich das noch? Auch wieder eine vorige Vorlesung, wo er sagt, die höchste Weisheit wird von der Astronomie geliefert. Auch später Epikur und sogar noch im Mittelalter. Sie wissen das ja, das Curriculum des Wissens seit der Spätantike, die sogenannte Septem Artes Liberales waren, also Weisheit, war eigentlich diese sieben Artes, von denen die ersten drei, das sogenannte Trivium, die Grammatik, die Logik und die Rhetorik war, die einem lernten, wie man schreiben, sprechen und reden musste. Und dann kamen die vier realen Wissenschaften, das waren dann die Astronomie, Geometrie, Musika und Arithmetika. Und dieses zusammen lieferte die Weisheit. Es gab eigentlich nicht so etwas Separates wie Metaphysik oder Weisheitslehre. Weisheit war immer das, was in den Wissenschaften geschah. Und deshalb werden Sie auch sehen, dass wenn Sie jetzt historisch forschen nach der Wahrheitsfrage, Sie Merkwürdiges sehen. Weil das, was wir nämlich tun, das machten die nicht. Die gingen immer ganz konkret vor. Erst so am Ende des 13. Jahrhunderts sieht man, dass so etwas wie, was wir Metaphysik nennen, entsteht. Aber da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also, weshalb habe ich das alles gesagt? Um die merkwürdige Feststellung erklären zu können, dass in der Geschichte der Philosophie Reflexionen über Wahrheit fast keinen Ort haben. Und jetzt gibt es Historiker, die sagen, ja, das kommt, weil die Philosophen früher so völlig naiv waren. Die dachten gar nicht nach über, was jetzt Wahrheit ist. Die gingen einfach davon aus, dass wenn man die Augen öffnet und man beschreibt, was man sieht, dass das wahr ist. So einfach ist es nicht. Das hat ja einen ganz anderen Grund, das habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, dass man vordergründig nach konkreter Wahrheit suchte. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts sieht man, dass so eine selbstständige Theorie, eine selbstständige philosophische Reflexion über Wahrheit stattfand. Dann wird untersucht, was eigentlich gemeint wird mit Wahrheit. Da muss ich noch eine Fußnote anhängen. Also wenn jetzt Wahrheit selbstverständlich war, in ungefähr die Periode, so von den Anfängen bis so 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, dann heißt das nicht, dass man sagt, ja, natürlich, weil die Wahrheit, das war ja die Wahrheit der Heiligen Schrift oder die Wahrheit des Glaubens. Nein, das hat damit nichts zu tun. Noch ein weiterer Punkt. Also, ich habe ja gesagt, man stellt fest, es gibt eigentlich wenig Reflexionen über Wahrheit. Okay, es gibt so einige Autoren, aber die statistisch ist das eigentlich fast 0,001. Es gibt aber eine Wissenschaft, die sich speziell mit der Wahrheit beschäftigt hat, nämlich so, dass sie darüber entscheidet, wie man Wahres von Unwahres trennen kann. Und wissen Sie, welche Wissenschaft das ist? Eine ganz alte Wissenschaft? Nein, nicht die Theologie. Die Logik, ja. Die Logik. Also die Logik gilt traditionell als die Wissenschaft, die Wahres von Unwahres trennt. Da müssen Sie mal drüber nachdenken, weil die Logik bestimmt selbst nicht, was wahr ist, weil das wird wieder durch diese konkrete Wissenschaften untersucht, aber die Logik hilft einem, wenn du einen wahren Satz hast, zum Beispiel, dass alle Schwänen weiß sind, dass du dann, ohne zu den Tatsachen zurückzukehren, schließen kannst, wenn alle Schwäne weiß, dann auch einige weiß. Das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Aber das ist, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Du suchst einige fundamentelle Ursachen und dann hilft die Logik dir, aus diesen Ursachen alle anderen möglichen Sätze abzuleiten. Okay, ich habe Ihnen ja gesagt, es wird also in der Geschichte fast nicht über die Frage nachgedacht, was jetzt Wahrheit ist. Es wird als selbstverständlich angenommen. Und was ist nun diese selbstverständliche Auffassung über Wahrheit? Also was meinen jetzt die meisten Autoren, wenn die über Wahrheit sprechen? Ganz einfach, Wahrheit ist Übereinstimmung mit den Fakten. Eine Aussage ist wahr, wenn sie sagt, was der Fall ist. Diese Theorie heißt Korrespondenztheorie. Es gibt also eine Korrespondenz zwischen Satz und das, was dieser Satz beschreibt. Und diese Korrespondenztheorie oder die Auffassung, dass Wahrheit heißt Übereinstimmung mit den Fakten, geht zurück auf Aristoteles. Dann nehmen Sie wieder dieses zweite Buch der Metaphysik, also Metaphysica Alpha Klein. Und da finden Sie in dem ersten Kapitel der Satz, jedes Ding verhält sich so zur Wahrheit, wie es sich zum Sein verhält. Es gibt also eine Kopplung zwischen Sein und Wahrheit. Und ich hatte Ihnen ja versprochen, dass wenn wir solche klassische Sätze diskutieren, dass ich Ihnen dann also die Formula gebe, wie sie eigentlich hauptsächlich gewirkt hat. Und deshalb gebe ich Ihnen jetzt diese lateinische Formel. Und dann können Sie mir natürlich fragen, ja, aber welche muss ich dann nehmen? Weil, okay, der Aristoteles ist ins Lateinische übersetzt, aber es gibt ja mehrere Übersetzungen. Was ist jetzt eigentlich der wirkmächtigste Text? Und da müssen Sie wissen, dass es ja im Laufe der Geschichte der Philosophie, genau wie es heute so ist, eine ganze Menge Handbücher gegeben hat. Und so gibt es auch Handbücher über die Philosophie von Aristoteles, wo die Philosophie von Aristoteles ganz knapp zusammengefasst wird. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich diese Handbücher sehr oft verwende, weil ich gerne wissen möchte, nicht nur was ein Philosoph gesagt hat, aber auch was und wie das jetzt gewirkt hat. Und ein solches Handbuch sind die sogenannte Autoritates Aristotelis. Das ist also eine Sammlung, die um 1300 geschrieben wurde und die bis in 16. Jahrhundert massenhaft verwendet wurde. Wir haben ja mehrere Exemplare hier in der Freiburger Bibliothek. Und hier werden also die Schriften von Aristoteles zusammengefasst. Und hier finden wir auch also diese Wahrheitsauffassung, wie ich sie vorhin gesagt habe, also dieses zweite Buch der Metaphysik, aber eigentlich alle Werke von Aristoteles sind in kleine Sätze zusammengefasst und da sehen Sie in der lateinischen Fassung unum quodque, also jedes Ding oder jedes Etwas, sic ut se habet ad entitatem, wie es sich zum Seinheit verhält, sic se habet ad veritatem, so verhält es sich zur Wahrheit. Also das Sein bestimmt das Wahrsein. Oder auch umgekehrt gesagt, das Wahrsein bringt das Sein eines Dinges zum Ausdruck. Also Gesetze, es regnet draußen, das ist also die Seinheit. Und wenn ich das jetzt in einem Satz zum Ausdruck bringe, so wie es ist, wenn ich also sage, dass es regnet, dann ist dieser Satz wahr. Nun ist das unum quodque, also das so im Griechischen dann in der Übersetzung mit Ding übersetzt wird, ein bisschen ambigue, weil, aber ich werde jetzt nicht viel über Aristoteles sagen. Aristoteles würde eigentlich sagen, dass Wahrheit nicht Dingen, sondern nur Sätze zukommen kann. Und so finden Sie dann in einem anderen Basistext, der also ab dem 8. Jahrhundert in der Geschichte der Philosophie immer wieder verwendet wurde, nämlich die Kategorien von Aristoteles, eine zweite Formulierung der Korrespondenztheorie, nämlich aufgrund dessen, dass das Ding ist oder nicht ist, wird die Aussage wahr oder unwahr genannt. Also sehen Sie wieder an der Wand, ab eo quod res est, ver non est, Oratio, das ist also Aussage, dicitur vera vel falsa, heißt die Aussage wahr oder unwahr. Das heißt, der Satz A ist B ist wahr, wenn A ist und wenn A ist B. Ganz einfach. Oder der Satz ist unwahr, A ist B, wenn A nicht ist oder wenn A ist nicht B. Ich habe Ihnen gesagt, es ist alles ganz einfach. Es ist meine Grundüberzeugung, dass Sie sich, wo es um die Wahrheit geht, von keiner etwas sagen lassen sollen. Weil da sind Sie selbst Meister. Das heißt, der Satz, der Apfel ist grün, ist wahr, wenn der Apfel grün ist. Doch, wenn Sie jetzt jemand fragen, hast du mein Fahrrad geklaut? Dann erwarten Sie euch, dass er sagt, nein, ich habe dein Fahrrad nicht geklaut oder ich habe dein Fahrrad geklaut. Nun, wie er gesagt, diese Theorie, wo man also eine Übereinstimmung hat zwischen Tatsache und Beschreibung dieser Tatsache, also wo der Satz quasi die Tatsachen abbildet, wie ein Foto, das heißt Korrespondenztheorie. Und das ist also auch die Auffassung, wie sie von der normale Mann oder Frau hantiert wird. Du sprichst die Wahrheit, wenn du sagst, was der Fall ist. Probleme tauchen dann erst im 19. Jahrhundert auf, wo dann gesagt wird, wie weißt du denn, was der Fall ist? Und wenn man dann sagt, ja, ich schaue einfach aus dem Fenster, Sie wissen, wie das ja im 19. Jahrhundert war, dann kommen die Psychoanalytiker und die sagen, nein, also du weißt gar nicht, was du weißt und was du wahrnimmst und was alles da in dir, in deinem Kopf herumspuckt. Du weißt also auch gar nicht, ob du überhaupt die Wahrheit sprichst. Das Einzige, was du weißt, ist, dass wenn du sagst, dass es wahr ist, dass es für dich wahr ist. Das heißt, Wahrheit ist Wahrheit insofern, dass in deinem Referenzsystem stimmt. Und das ist wieder, kurz gesagt, vielleicht ein bisschen zu kurz gesagt, die sogenannte Kohärenztheorie der Wahrheit. Das ist, wahr ist das, was kohärent aus akzeptierten Wahrheiten abgeleitet werden kann. Hier fällt also die Idee von Wahrheit als objektive Letztbegründung natürlich weg. Und hier kann es auch sein, dass zwei Wahrheiten prall aufeinander klaffen. Weil wenn du zwei verschiedene Referenzsysteme hast, dann kann ein und derselbe Satz in dem einen System wahr sein und in dem anderen System unwahr sein. Nun, damit Sie also hier nicht von Umbrüche reden oder so, solche Überlegungen hat es in der Geschichte der Philosophie immer gegeben, aber das wurde grundsätzlich abgelehnt. Man geht dann zwar davon aus, oder man ging da zwar davon aus, dass es natürlich verschiedene Referenzsysteme gibt, die je zu anderen Schlüssen kommen können. Und wenn Sie ein ganz schönes Beispiel von diesen Debatten haben wollen, dann müssen Sie mal schauen, was im Laufe der Geschichte, also zwischen Philosophen und Theologen abgehandelt wurde, weil sicherlich nach der Rezeption von Aristoteles an den Universitäten es klar wurde, dass das, was vom Glauben gelehrt wird, zum Beispiel, dass die Welt geschaffen worden ist, dass die Welt aus dem Nichts geschaffen worden ist, dass es eine erste Ursache gibt, nämlich Gott, die frei handelt, dass man die mit Mitteln der natürlichen Vernunft gar nicht beweisen kann. Und dann wurde immer gesagt, okay, das heißt, die Philosophie hat einen gewissen Set von Prämissen und daraus leitet sie ihre Sätze ab. Und wenn du also von diesen Sätzen ausgehst, dann kommst du in der Tat zu dem Schluss, dass die Welt nicht geschaffen ist, dass es keine freie erste Ursache gibt und so weiter. Wohingegen, wenn du von den Prämissen der Offenbarung ausgehst, du eigentlich andere Sätze kriegst. Jetzt würde man dann sagen, tja, wem muss man jetzt hier mehr trauen? Doch lieber den lieben Gott, weil ja, der hat sich ja selbst auch als die Wahrheit kundgetan. Insofern weiß man, welche von beiden Referenzsystemen eigentlich zu bevorzugen ist. Aber diese ganze Idee von Inkommensurabilität, das ist eine Idee, die man also in der Geschichte auch zurückfinden kann. aber dann so weit gehen, dass damit der Begriff der Wahrheit überhaupt wegfällt. Weil wenn man sagt, okay, wenn jetzt zwei gegensätzliche Sätze beide wahr sein können, dann fällt ja die ganze Idee der Wahrheit weg, weil du dann gar nicht weißt, ob der Satz jetzt wahr ist oder nicht. Weil schaue ich nach links, da wird gesagt, der Satz ist wahr. Schaue ich nach rechts, wird gesagt, der Satz ist unwahr. Weiß ich, was ich dann tun muss, wenn ich keinen archimedischen Punkt habe. Deshalb wurde, und das ist auch ein Satz, den man bei Aristoteles findet, in der Nikomachischen Ethik, im ersten Buch, 8. Kapitel, dass alles Wahre mit dem Wahre einhergeht. Oder im Lateinischen omnia vera, also alle wahre Behauptungen, vero consonant. Also die gehen mit dem Wahren überein. Also das Wahre kann dem Wahren nicht entgegengesetzt sein. Ja, oder du musst natürlich verschiedene Systeme haben, wie ich das vorhin gesagt habe. Aber letztendlich sagt man, muss eine wahrer sein als das andere. Nun, man versucht dann jetzt also diesen archimedischen Punkt, wo es um die Kohärenztheorie geht, zu erreichen, indem man dann spricht von das, was intersubjektiv festgesetzt wird. Das ist so eine Diskurstheorie der Wahrheit, wie man das zum Beispiel bei Habermas finden kann. Objektiv wahr, also der archimedische Punkt heißt dann, wahr für alle Menschen. Ob so etwas funktioniert, das werden wir ja später noch sehen. Okay, jetzt bin ich beim vierten Punkt, Probleme. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wenn in der Tat im 19. Jahrhundert erstmal so die Reflexionen über Wahrheit auftauchen und man eine große Fragezeichen bei Wahrheit und der Korrespondenztheorie setzt, dass das sicherlich ja nicht erstmals ist. Also wenn Sie sich mal informieren möchten, ein anderes Beispiel, ist ja dieser, Sie wissen, wie es ja mit der Philosophie von Platon gegangen ist. Der Platon hatte ja versucht, mit der Ideen feste Punkte zu finden, aus denen man dann alle wahren Sätze ableiten kann. Aber er hat sein Geschäft so gut gemacht, dass in der Nachtzeit seine Nachfolger zum Schluss kamen, die Punkte sind eigentlich für den menschlichen Verstand unerreichbar. So gibt es wohl Wahrheit, aber wir können diese gar nicht finden. Das ist so eigentlich der spätantike Platonismus, der auch mit dem Namen akademische Schule angedeutet wird, die sogenannte Akademici. Und gegen diese Position hat ja der Augustin, wie Sie vielleicht wissen, einige berühmte Traktate geschrieben, zum Beispiel Contra Academico, seine Schrift aus 386, wo er zeigt, dass eine solche Position nicht nur moralisch verwerflich ist, weil wenn Sie jetzt sagen, dass Sie kein sicheres Wissen haben können, da können Sie sich ja aus jedes Problem rausreden. Dem sagen, das wusste ich nicht. Ja, hätte ich das gewusst. Ja, aber wie konnte ich das wissen? Weil die Prinzipien sind da so schwer zu eruieren. Also, entschuldige. Deshalb sagt der Augustin, das ist also moralisch verwerflich und zweitens auch systematisch widersprüchlich. Denn auch um die Wahrheit zu verneinen, die ja die Wahrheit voraussetzt. Das heißt, dass man, wenn man so durch die Geschichte läuft, immer also Fragen bei der Korrespondenztheorie gesetzt werden, aber wenn Sie das über die lange Linie sehen, dass immer wieder auf diese Korrespondenztheorie zurückkam. Und ich werde auch noch im Laufe der Vorlesung Ihnen deutlich machen, dass vieles, was man bei der Korrespondenztheorie findet, letztendlich so in anderen Theorien wie jetzt diese Kohärenz- oder Redundanztheorie reingeflossen ist. Okay. Deshalb muss ich Ihnen noch was verraten. Also, ich habe mich ja immer ein bisschen ferngehalten von diesen Wahrheitsdiskussionen, weil ich fand das irgendwie Zeitverschwendung. Aber weil mehrere mich darauf angesprochen hatten, als so in Diskussionen mit Kollegen auch von den anderen Wissenschaften, die dann von mir als Philosoph erwartete, dass ich denen ja zumindest etwas über Wahrheit und Unwahrheit sagte, wenn die so in ihrer Wissenschaftspraxis sich beschäftigten, dann stellte ich bei mir selbst fest, dass ich irgendwie ein völlig naiver Anhänger der Korrespondenztheorie war und dass die Germanisten, die Romanisten da viel und viel ausgebauteren Theorien über, dass das eigentlich gar nicht geht, hatte. Mich hat das immer sehr verwirrt und deshalb, dass ich dachte, ich muss das mal mit Ihnen hier durchsprechen. Und ich habe dann jetzt die Ferien dazu benutzt, mich mal wieder über den neuesten Stand zu informieren, weil was bei mir so hängen geblieben war, das war irgendwie so Stand, was würden wir sagen, anno 1983 oder so. Aber das hat mir in keiner Weise überzeugt. Also ich fand das immer noch stickelangweilig. Und vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass die Alternative wie Kohärenztheorie, Redundanztheorie, Diskurstheorie letztendlich alle diese Korrespondenztheorie voraussetzen und dass das nur regionale Ausarbeitungen seien von der Korrespondenztheorie. Also Sie können da selbst schon ein bisschen nachvollziehen bei denen, was ich Ihnen gesagt habe, weil wenn Sie jetzt also über die Korrespondenztheorie feste Punkte festgemacht haben, dann können Sie nachher mit einer Korrespondenztheorie natürlich auch diese festen Punkte alles ableiten. Aber wenn Sie jetzt eine Kohärenztheorie haben ohne eine Korrespondenztheorie, ja, dann schwebt das alles in der Luft. Und da können Sie noch nicht mal die Behauptung machen, dass ein Satz wahr ist gegenüber einer anderen Person, der sagt, dass dieser Satz unwahr ist. Ich muss aber in einem Punkt eine Ausnahme machen. Und da sind wir jetzt bei Punkt 5, die formale Sprache. Also, wenn ich jetzt kurz gesagt behaupte, aber vielleicht irre ich mich, aber gut, das werden wir dann sehen, dass es eigentlich nichts Neues gibt, dann mache ich also eine Ausnahme. Und das betrifft die Formalisierungen, weil, das gestehe ich direkt zu, dass es in den letzten Jahren klar geworden ist, dass diese Korrespondenztheorie formale Probleme hat. Die haben vor allem damit zu tun, dass eigentlich die Korrespondenztheorie verschiedene Sprachniveaus zusammenfasst. Und mit der Tatsache, dass das, was ich als die Bestätigung meines Satzes sehe, ja selbst auch wieder in einen Satz formuliert ist, weil ich sage, okay, der Satz P ist wahr, wenn der Fall ist, was P beschreibt. Ich sage zum Beispiel, der Apfel ist grün, wenn der Apfel grün ist. Aber dass der Apfel grün ist, ist wieder eine sprachliche Äußerung. Insofern kriegt man das formale Problem, wie kann jetzt eine Theorie sich selbst begründen? Also kann Sprache kritisch sein gegenüber sich selbst? Weil das ist, was geschieht, wenn ich sage, es ist wahr, dass P, oder es ist unwahr, das P. Und wenn ich jetzt in einer Sprache sitze, kriegt man das folgende formale Problem, dass es dann möglich sein muss, dass man aus denselben Prämissen zwei widersprüchliche Sätze ableiten kann. Nun, wenn das der Fall ist, dann ist das ganze formale System hinfällig. Und da ich stimme das völlig zu. Ich habe damit total keine Probleme. Das Einzige, was ich hervorheben möchte, ist, dass offensichtlich in der natürlichen Sprache wir das Problem gar nicht haben. Und jetzt taucht die Frage auf, ja, aber vielleicht ist es so, dass die formale Sprache zeigt, dass jetzt endlich die natürliche Sprache widersprüchlich ist. Und dann wäre meine Antwort, muss man nach so viel tausend Jahre Menschengeschichte auf einmal mit ein formales Konstrukt ankommen, um zu sagen, dass das, was wir behauptet haben, im normalen, gängigen Sprachgebrauch, dass das nicht stimmt. Also, ich sehe hier eigentlich eher ein Problem für die formale Sprache als für die natürliche Sprache. Weil offensichtlich sind die formalen Sprachen bis jetzt, obwohl ich muss sagen, es sind da schon ziemlich umwerfende Fortschritte gemacht, offensichtlich sind die natürliche Sprache nicht in der Lage, die formale Sprache nicht in der Lage, genau das abzubilden, was wir in der natürlichen Sprache tun. Es gibt ja mehrere Beispiele, nicht nur, wo es um Wahrheit geht, aber auch, wo es um Ambiguitäten geht. Wenn jetzt ein Student oder eine Studentin bei mir in der Sprechstunde kommt und die hat oder er hat eine Hausarbeit abgegeben und ich sage, ja, das war eine schöne Arbeit, dann wissen Sie nicht, ob ich jetzt meine, das war eine schöne Arbeit oder es war eigentlich gar keine schöne Arbeit. Das heißt, hier sehen Sie auch wieder, wie in der natürlichen Sprache der eine Satz, genau wie er lautet, das war eine schöne Arbeit, widersprüchlich aufgefasst werden kann. Und okay, wir versuchen dann allerhande Hilfsmittel mit Ausrufezeichen, aber machen Sie ein Ausrufezeichen hinter dem Satz, das war eine schöne Arbeit, dann kriegt man genau dieselbe Ambiguität. Und dann schauen Sie mal gut, wie ich das äußere, dann sage ich, das war eine schöne Arbeit. Tja, was meine ich? Wissen Sie das? Nun, um das jetzt formal zu greifen, das ist ziemlich schwierig, aber offensichtlich, wenn Leute nicht unter Spannung stehen und in den normalen Umgang miteinander, dann können die sehr leicht mit diesen verschiedenen Sprachniveaus spielen. Also, das jetzt, kurz gefasst, dass jetzt es nicht gelingt, um das, was wir gemeinhin unter Wahrheit verstehen, in eine formale Sprache zu fassen, das sehe ich gar nicht als ein Problem an. Aufgepasst, ich bin nicht der Meinung, dass es sinnlos ist, sich mit dieser formalen Sprache zu beschäftigen. Weit davon, weil es gibt ja eine ganze Menge also Probleme, die man mit Hilfe dieser formalen Sprachen lösen kann. Wie wenn ich zum Beispiel eine Maschine baue. Das heißt, wenn ich ein Gerät brauche, das genau tut, was ich will, dann muss ich also eine Sprache haben, die bloß nicht ambigu ist. Nun, dann nehmen Sie eine ganz einfache formale Sprache, die nur Ja und Nein kennt. Und nicht Ja, aber oder Nein, wenn und so. Und also, was Sie, ich weiß nicht, ob Sie jetzt gesetzt, Sie fahren mit dem Auto nachher nach Hause, also ohne die Entwicklung von formalen Sprachen, dann könnten Sie nicht mal einen Knopf drücken und dann würde das Auto anfangen zu fahren. Das heißt, die formalen Sprachen sind sinnvoll, aber irreführend, wenn man damit versucht, zumindest bis jetzt die natürliche Sprache zu beschreiben. Offensichtlich, wenn wir also über Wahrheit sprechen, dann benutzen wir eine ganz komplexe Sprache, die aber total einfach aussieht. Aber wahr ist das, was der Fall ist. Sieht ganz einfach aus. Aber es ist es nicht. Und okay, wenn es nun in der Tat so ist, dass wir also, wenn wir einen so einfachen Satz äußern, eigentlich eine ganz komplexe Sprache verwenden, dann habe ich eigentlich keine Lust, mir diese natürliche Sprache durch eine formale Sprache debilisieren zu lassen. Dann sage ich, nein, es ist viel besser, dass wir also diese Geschmeidigkeit in der Sprache halten, bis wir uns zu einer Art von Maschinen entwickeln, die nur, wenn schon vorgegeben ist, dass es wahr sein muss, sagen, dass es wahr ist. Okay. Dasselbe gilt auch für das andere Problem, ob nämlich die Sprache aus der sich selbst treten kann. Also eine klassische Kritik an der Korrespondenzserie, etwas, was ich gar nicht verstehe. Aber dann wird immer gesagt, aber der Mensch kann nicht aus seiner Sprache treten. Es gibt ja ganze dicke Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Und es gibt ganze philosophische Strömungen, die sich deshalb nur versuchen, innerhalb der Sprache zu bewegen. Ich muss sagen, also ich verstehe das gar nicht. Wir wären ja arme Schafe, wenn das in der Tat wirklich so wäre. Ich meine, schauen Sie mal aus dem Fenster, dass die Menschheit also die Möglichkeit hat, sich selbst total zu vernichten, wissens und wollens. Irgendwie muss man dann doch ja aus seiner Sprache treten können. Und jetzt ist die Frage, wie tritt man aus der Sprache? Das ist ganz einfach, indem Sie Anführungszeichen verwenden. Tja, wenn ich zum Beispiel sage, ich sage, ich sage. Wenn Sie jetzt sagen, aber du trittst gar nicht aus der Sprache, weil du sagst das doch. Doch, ich trete ganz locker aus der Sprache. So sogar, dass ich immer eine zweite Sprache erfinde. Nämlich, ich sage, ich sage. Also ich erfinde quasi eine zweite Sprache, die etwas über meine erste Sprache aussagt. Und so kann ich ad libitum tausende Sprachen also gleichzeitig evozieren. Das ist auch, weshalb die natürliche Sprache oft so ambigu ist, weil sie dann nicht wissen, auf welchem Niveau man sich befindet. Und wenn man dann sagt, aber das ist doch sprachlich, dann würde ich sagen, ja, das Zeichen ist sprachlich, aber das Bezeichnende natürlich nicht. Nehmen Sie wieder ein Beispiel, wenn ich sage, da steht ein Baum, oder wenn ich Baum sage, dann meine ich damit nicht das Wort Baum, sondern ich meine den Baum, der da wirklich draußen steht. Und wenn Sie sagen, ja, entschuldige, das Zeichen, das Sie verwenden, um auf diesen Baum zu verweisen, ist sprachlich, dann sage ich, dann schmeiße ich mal die vokale Sprache weg und dann schreibe ich das mal auf. Und wenn Sie dann sagen, ja, aber das ist auch Sprache, dann sage ich, oh, warte, dann haben wir noch eine andere Alternative, dass wir einfach mal einen Gegenstand aus der Wirklichkeit nehmen. Und wenn Sie dann sagen, ja, nee, aber das ist auch Sprache, wenn jetzt ein Gegenstand in der Wirklichkeit auf einen anderen Gegenstand in der Wirklichkeit verweist, und dann würde ich sagen, okay, dann holen wir das mal weg. Und was bleibt dann übrig? Ich weiß nicht, wie viele Atome wir in der ganzen das Universum haben, das nehmen wir mal x, dann gibt es x dumpfe Punkte, die in keiner Weise miteinander verbunden sind. Na, wenn Sie das wollen, übrigens können Sie das gar nicht wollen, aber wenn Sie das wollen, dann hätten Sie mir auch gar nicht sagen können, dass die Korrespondenztheorie nicht stimmen würde. Also, dieser Schluss ist absurd und damit auch die Ausgangspunkte. Also, ich würde dann doch mal daran festhalten, dass das Problem, dass die Korrespondenztheorie in der Sprache gefangen bleibt, ein Nullproblem ist. Okay, da können Sie nochmal drüber nachdenken. Sie haben es ja gemerkt, ich bin ein Anhänger der ganz einfachen Haushaltstheorie der Wahrheit. Und in der Vorlesung möchte ich testen, ob das der Fall ist. Und das tue ich also, indem ich diese klassische und moderne Auffassungen miteinander vergleiche. Aber ich nehme vor allem die klassische als Ausgangspunkt. Die müssen wir dann so im gut popperschen Sinne mal versuchen zu falsifizieren. Okay, jetzt habe ich also meine Karten auf den Tisch gelegt und wir befinden uns jetzt hier bei der Korrespondenztheorie. Und also wenn ich jetzt so mal diese formale Sachen an der Seite geschoben habe, ich möchte gerne mit euch darüber diskutieren. Also wenn einer da sich bereit erklärt, also die formalen Probleme nochmal aufzulisten, und dann möchte er da gerne mit in die Debatte treten, dann tue ich das gerne. Bitte?
Das ist eine schöne Arbeit. Ich könnte ja dann fragen, wenn ich dann hier bin, Sie finden die Arbeit gut. Und dann müssen Sie weiter antworten.
Ja.
Insofern könnte ich das Problem noch ankreisen.
Ja, sicherlich, ja. Aber was Sie dann tun, ist, Sie versuchen quasi festzustellen, auf welches Niveau ich mich befinde. Oder ich meine, Sie können auch mal schauen, ob ich jetzt lächle oder ob ich jetzt ganz streng schaue, wie ich jetzt in meinem Stuhl sitze und so weiter. Und oder ob diese Hausarbeit viele Strichen gekritzelt sind oder nicht. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Korrespondenztheorie ein. Ich gebe Ihnen jetzt meine Wiedergabe der klassischen Korrespondenztheorie als Einleitung auf die Texte, die wir lesen werden. Ich habe das also quasi aus diesen Texten extrahiert. Nun, um diese Position verstehen zu können, aber nochmals, diese Position ist ganz einfach. Und sobald es schwierig wird, wissen Sie, dass Sie davongelaufen sind. Also Sie haben ein ganz einfaches Merkmal, um zu schauen, ob Sie noch dabei sind, ob Sie es verstehen oder nicht. Und nochmals, jede Person, in welches Geschäft Sie auch gehen oder wo Sie sich auch befinden, jede Person verwendet das Wort Wahrheit. Also so schwierig kann das eigentlich nicht sein. Okay, aber okay, wir versuchen das ein bisschen zu durchleuchten, damit wir das kritisieren können. Und nachher hoffentlich wieder annehmen. Und deshalb müssen wir das erstmal zäsieren. Wir müssen erstmal schauen, was geschieht hier eigentlich. Okay. Deshalb werde ich mal einige Unterscheidungen machen. Die erste zwischen Wahrheit und Wahres. Und Wahrheit, das lateinische Begriff ist Veritas. Und wahr oder wahres, lateinische Begriff verum. Verum ist immer etwas, das wahr ist. Und Wahrheit, Veritas ist ja Wahrheit. Und zweitens eine Unterscheidung zwischen Veritas kleingeschrieben und Veritas großgeschrieben. Und mit dem Letzten möchte ich anfangen. Wenn ich das jetzt so, Sie werden wohl kaum eine Quelle finden von einem Autor, der sagt, ich unterscheide jetzt Veritas großgeschrieben, Veritas kleingeschrieben. Aber man kann feststellen, dass der Begriff Veritas in den Quellen verschiedentlich verwendet wird. Und ich versuche diese verschiedene Verwendung also festzunageln, indem ich unterscheide zwischen Veritas groß und Veritas kleingeschrieben. Aber es wird Ihnen ziemlich klar, schnell, denke ich, was eigentlich gemeint ist. Veritas, also Wahrheit, kleingeschrieben ist das, was eine Behauptung wahr macht. Nehmen wir die Behauptung P, der Apfel A ist grün. P ist wahr, wenn der Apfel A grün ist. Dass der Apfel A grün ist, ist die Wahrheit, kleingeschrieben, von P. Diese Wahrheit macht diesen Satz wahr. Das haben wir auch bei Aristoteles gesehen, der von Entitas, also Seinheit, auf Veritas geht, Wahrheit, und dann auf Oratio Vera, also Sein, Wahrheit und dann wahrer Satz. Deshalb spreche ich auch von Wahrheit. Nun, das ist noch ziemlich einfach. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ist der Satz P, der Apfel A ist grün, nun immer wahr? Wir können einfach mal den Test machen. Wir nehmen den Apfel und legen den auf unseren Tisch und warten. Da werden wir sehen, der wird erst gelb, dann grün und dann langsam vertrocknet er, verpulvert er, wird von den Fliegen gefressen und dann ist er weg. Was macht nun P unwahr? Auf einmal ist dieser Satz P unwahr geworden. Was macht P unwahr? Dass der Apfel A nicht grün ist. Weil der Satz, der Apfel A ist grün, ist auf einmal unwahr. Und weshalb ist er unwahr? Das kann jeder Ihnen sagen, weil der Apfel nicht grün ist. Nun, ist das dieselbe Wahrheit kleingeschrieben als vorher? Nein. Zwar ist hier noch immer die Rede von Apfel und von grün, aber die stehen in einer etwas anderen Beziehung. Zuerst hörte Apfel und grün zusammen, und jetzt gehören die auf einmal nicht mehr zusammen. Und wenn der Apfel dann ganz verpulvert ist, dann gibt es sogar keinen Apfel mehr. Und dann macht der Apfel ist nicht P unwahr. Wir haben also drei Wahrheiten kleingeschrieben, dass der Apfel A grün ist, dass der Apfel A nicht grün ist, dass der Apfel A nicht ist. Diese Wahrheiten schließen sich aus. Deutlich. Sie können also nicht gleichzeitig nebeneinander wahr sein. Und jetzt meine Frage, wie wissen Sie jetzt, welche von dieser drei Möglichkeiten wahr ist? Da müssen Sie das Fenster öffnen und schauen. Und jetzt nächste Experiment. Wenn Sie einmal geschaut haben, wissen Sie dann für das nächste Mal genug, um die Wahrheit oder Unwahrheit von P festzustellen? Ja, nein, das hat ja dieses Experiment mit den Apfel aufgehoben. Das müssen Sie mal tun. Dann sehen Sie, dass Sie das nicht sagen können. Das heißt, man muss immer wieder zurückschauen. Das heißt, an diese kleinen Wahrheiten, ob zwar die den Satz wahr machen, hat man eigentlich gar nicht zu viele. Die heißen zwar Wahrheiten, aber das sind Wahrheiten, die verschwinden. Deshalb sind die nur klein geschrieben. Also besser wäre es zu schauen, ob diese kleinen Wahrheiten nicht von einer anderen Wahrheit abhängen, die bleibt. Und dass man vielleicht sich auf diese richtet, weil man dann besser weiß, was der Fall ist. Aber das hilft Ihnen eigentlich nicht viel weiter, wenn diese höheren Wahrheiten auch immer verändern können. Und deshalb hat man in der Philosophiegeschichte immer gesucht, höhere Wahrheiten zu finden, am besten unveränderliche Wahrheiten zu finden, also Unveränderliches, das der Fall ist, Unveränderliches, das der Fall ist, das alle andere kleinere Wahrheiten wahrmacht und damit auch alle Aussagen über solche Wahrheiten wahrmacht. Und bei Platon waren das die Ideen, bei Aristoteles der unbewegte Beweger. Und das ist jetzt Wahrheit großgeschrieben. Das sind diese sogenannten unveränderlichen Prinzipien. Und die können materiell sein, wie der erste unbewegte Beweger bei Aristoteles. Die können aber auch formal sein, wie das Nicht-Widerspruchsprinzip, auch bei Aristoteles. Oder bei Platon, tja, die Ideen, ist das jetzt formal? Sind das Definitionen? Oder sind das Dinge? Ja, das weiß ich nicht. Ich frage mich auf Platon, der selbst auch wusste. Nun, was Wissenschaft tut, ist versuchen, diese kleineren Wahrheiten aus den größeren und so letztendlich aus einer großen Wahrheit abzuleiten. Und wenn man das, wo man das nicht tun kann, zum Beispiel bei freien Handlungen, ich meine, sie haben zwar die Wahrheit, dass ich bin, aber sie wissen gar nicht, was ich tun werde, dann hilft ihnen nur immer die Wahrnehmung als kleine Wahrheit. Da müssen sie immer schauen, was einer tut. Also, es gibt so verschiedene Wahrheiten, die immer der Fall sind und die nur ab und zu der Fall sind. Die erste verändern sich nicht, die zweite schon. Und bei der zweiten kann man ja Widersprüche haben. Okay. Ja, das werden wir öfters noch brauchen, diese Unterscheidung. Damit, wenn über Wahrheit gesprochen wird, sie nicht sagen, ja, aber was ist Wahrheit? Weil da würden die Leute auch sagen, ja, Wahrheit ist einfach die Tatsache, die den Satz wahr macht. Okay, das heißt, dass die Kritik, ja, aber können wir überhaupt jetzt wissen, was Wahrheit ist, irgendwie diese Korrespondenzserie gar nicht greift. Verstehen Sie? Weil die ja nicht untersucht, was jetzt wahr ist, sondern wie Wahrheit funktioniert. Okay, jetzt über das Wort Verum, also das Wahre. Eins, also so eine kleine Wahrheit wird auch in der Tradition Verum genannt, das Wahre, um den Unterschied mit dieser großen Wahrheit deutlich zu machen. Aber mehr speziell wird Verum, also das Wahre, für Sätze verwendet. Also Propositiones oder Orationes, dann spricht man immer von einer Propositio vera oder einer Oratio vera, kleine Fußnote. Propositio ist meistens der Satz in einem Syllogismus und Oratio ist eigentlich, was die Englischen als Proposition nennen würde. Und jetzt ist die Frage, wie jetzt diese Qualität wahr oder wahres zu der Satz, der wahr ist, sich verhält. Also kann man, wenn Sie jetzt einen Satz haben, von dem ich Ihnen mal so hilfsbereit sage, dass er wahr ist, können Sie das an den Satz selbst sehen? Können Sie das immer an einem Satz sehen, ob er wahr ist? Also, es gibt Sätze, an denen man das sehen kann. Ne? Zum Beispiel, ein Wort ist ein Wort. Das ist ja pay ist pay. Das ist also ein analytischer Satz. Das ist aber auch ein reflexiver Satz, weil er sagt, ein Wort, Anführungszeichen, ist ein Wort. An diesen Sätzen kann man ja auch gesetzt, es gebe nur in dem ganzen Universum einen Satz und Sie. Da können Sie beruhigt sein, weil Sie wissen, dass dieser Satz wahr ist. Aber wenn wir so einen Satz haben wie der Apfel ist grün, da können Sie, wenn Sie sich diesen Satz anschauen, sehr lange schauen, aber Sie werden an dem Satz selbst nicht sehen können, ob er wahr ist oder nicht. Das heißt, Wahres oder Unwahres ist in diesem Falle etwas, was, ja, ich will das jetzt nicht also überbewerten, aber was nicht zum Wesen des Satzes gehört. Also, und das gilt vor allem für synthetisch beschreibende Sätze. Also da sieht man die Wahrheit nicht. Da muss man quasi auf die Tatsache schauen, die von diesem Satz beschrieben werden. Das heißt, die Qualität wahr oder unwahr ist etwas, das dieser Satz hinzukommt von außen. Ja, das ist deutlich. Ich meine, wenn Sie jetzt einen Vertrag kriegen mit jemandem, sagt, hier unterzeichnen Sie das. Wenn jetzt alle Sätze so direkt selbst evident waren, Ja, dann ziehen Sie sich eine Stunde zurück und dann lesen Sie das und dann sagen Sie nachher, ich zeichne das oder ich zeichne das nicht. Aber weil Sie das nicht aus diesen Sätzen ableiten können, fangen Sie mal an zu telefonieren. Ja, ist diese Person kreditwürdig und wer ist mit wem und so. Aber das können Sie ja nicht aus diesen Sätzen ableiten. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Gut nachdenken, obwohl es wahre ist. Verändert die Bedeutung des Satzes, wenn er wahr ist oder unwahr? Nehmen wir wieder den Satz, der Apfel A ist grün. Verändert jetzt die Bedeutung des Satzes, wenn der Satz wahr ist oder unwahr? Also jetzt müssen Sie sich fragen, was bedeutet eigentlich der Satz, der Apfel ist grün? Was bedeutet eigentlich der Satz, der Apfel ist grün? Ja, in der Tat. Also der Satz, der Apfel ist grün, bedeutet, dass der Apfel grün ist. Verändert diese Bedeutung, also das, was man quasi kauft oder was man mitnimmt, wenn man den Satz hat, verändert das, wenn er wahr ist oder unwahr? Sie haben eigentlich die Antwort schon zugestimmt, muss ich Ihnen sagen. Also Sie haben ja gesagt, dass Sie aus dem Satz nicht ableiten können, ob er wahr oder unwahr ist. Aber Sie wissen genau, was der Satz heißt. Weil wenn wir jetzt hier wieder die Fenster zumachen und wir haben den Satz, dass es Licht draußen ist, dann wissen Sie genau, was dieser Satz heißt, dass es Licht draußen ist. Und auch wenn jetzt es dunkel wird, wissen Sie noch genau, was dieser Satz bedeutet. Die Bedeutung ist genau dasselbe. Das heißt also erneut, Wahrheit oder Unwahrheit des Satzes hat nichts mit der Bedeutung zu tun. Der Bedeutung des Satzes, der Apfel A ist grün, ist, dass der Apfel A grün ist. Nun, wann wird der Satz wahr? Fußnote. Sie fragen sich, weshalb ich diese Schlenkern mache, aber das wird nachher klar werden. Wann ist also dieser Satz wahr? Ja, man hat ja hundertmal gehört, wenn er beschreibt, was der Fall ist. Und wer bestimmt jetzt, ob der Satz wahr oder unwahr ist? Nicht der Satz selbst, auch nicht die Bedeutung des Satzes. Jemand, der die Bedeutung des Satzes nimmt, darüber reflektiert, also das verinnerlicht und das mit den Fakten, also die kleine Wahrheit, vergleicht und dann feststellt, dass das, was dieser Satz vorgibt zu beschreiben, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Wir haben wieder der Apfel A ist grün. Okay, was ist die Bedeutung? Dass der Apfel A grün ist. Und jetzt muss ich feststellen, ob der Satz stimmt. Okay, dann sage ich, ich habe den Satz. Was bedeutet der Satz, dass der Apfel grün ist? Okay, dann schaue ich mal, wir haben ja das Apfelexperiment vor uns. Nein, der Apfel ist nicht grün. Okay, ist der Satz B, dass der Apfel A grün ist, falsch? Das heißt, wahr oder unwahr wird einem Satz zuerkannt durch eine Reflexion über seine Bedeutung. Jetzt nochmal zurück zu dieser Bedeutung. Wie war das auch schon wieder? Also die Bedeutung von P, der Apfel A ist grün, ist, dass der Apfel A grün ist. P, also der Satz, teilt also mit, dass der Apfel grün ist. Und jetzt kriegen wir eine Ergänzung von etwas, was wir vorher gesehen haben. Weil ich hatte ja gesagt, dass man aus dem Satz die Wahrheit nicht ableiten kann. Das ist aber eine ganz bestimmte Wahrheit. Das ist nämlich die faktische Wahrheit. Aber der Satz selbst hat eine Bedeutungswahrheit oder eine natürliche Wahrheit. Weil der Satz nämlich sagt, dass der Apfel A grün ist. Das heißt, man hat eigentlich zwei Arten von Wahrheit bei einem Satz. Später wird deutlich, weshalb ich das tue, weil Sie wissen ja, eine meiner Anliegen ist ja, Ihnen zu zeigen, dass letztendlich alle Wahrheitstheorien auf der Korrespondenztheorie gründen. Und derjenige, der sich jetzt ein ganz klein bisschen auskennt, der hat schon gemerkt, aha, ich steuere jetzt frontal auf die Redundanztheorie zu. Die Theorie, die sagt, eigentlich kannst du Wahrheit ignorieren, weil der Satz, der Apfel ist grün, heißt ja, es ist wahr, dass der Apfel grün ist. Okay. Wir haben ja gesehen, der Apfel, der Satz P, der Apfel A ist grün, hat eigentlich zwei Wahrheiten, von denen eine immer wahr ist, nämlich seine Bedeutung. Weil das ist, was der Satz ja sagen will. Er sagt ja, ich sage wahrhaftig, dass der Apfel A grün ist. Und dann eine zweite, ihn von der Betrachter von außerhalb zuerkannte Wahrheit, die aber auch unwahr sein kann. Weil der Satz kann ja unwahr sein, bezogen auf die Fakten. Nun, in beiden Fällen hat man ja die Korrespondenztheorie, weil bei der natürlichen Wahrheit gibt es eine Entsprechung zwischen Satz und seiner Bedeutung. Aber das ist ein Nuller. Und deshalb, dass, wenn Sie Theorien lesen von Redundanztheoretikern, Sie auch immer sagen, ja, das stimmt, ja, das ist alles wahr. Ja, aber okay, dafür kauft man eigentlich sehr wenig. Und dann hat man diese zuerkannte Wahrheit. Aber da gibt es die Übereinstimmung zwischen Satz und Tatsache außerhalb. Okay. Übrigens, diese Überlegungen, die werden wir auch sehen bei den klassischen Autoren. Zum Beispiel Anselm in seinem Traktat De Veritate spricht genau über diese doppelte Wahrheit eines Satzes. Also die Wahrheit eines Satzes, die nicht verloren gehen kann, also seine Bedeutung, und die Wahrheit eines Satzes, die verloren gehen kann. Das ist die Überentsprechung mit den Tatsachen. Also die Redundanztheorie, die sagt nun, dass Wahrheit eigentlich ein unnötiges Prädikat ist, weil es ja schon in der Bedeutung mit eingenommen ist. Ich sage, ja, das stimmt. Aber damit ist die Korrespondenztheorie nicht obsolet geworden, gerade im Gegenteil. Weil das musst du ja auch in irgendeiner Weise in einer Entsprechung zum Ausdruck bringen. Okay, dann jetzt Korrespondenz- und Kohärenztheorie. Das habe ich ja eigentlich schon angesprochen, ne? Dass auch die Kohärenztheorie, also die eigentlich davon ausgeht, dass Wahrheit eigentlich als eine Ableitung verstanden werden muss. Das heißt, du schaust nicht direkt auf die Tatsache, aber du schaust eigentlich auf deine eigenen Ausgangspunkte, ob der Satz jetzt wahr ist oder nicht. Also, mir ist aufgefallen, dass jetzt, wenn so ein Richter einen Bericht schreibt, er dann immer notiert, was also nach der Belebung oder Erlebung, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber nach der Vorstellung Person X die Lage ist und dann wie eigentlich nach Person B die Lage ist. Und die beiden Theorien können ja völlig quer sein. Aber schauen Sie sich mal so eine Gerichtsverhandlung an. Person A sagt, nein, das ist wahr. Und Person B sagt, nein, nein, das ist wahr. Also das wird versucht. Das ist eigentlich eine Intuition, die von der Kohärenztheorie vertreten wird. Und aber auch hier, wenn natürlich die Aktivität des Richters in irgendeiner Weise Sinn hatte, weil er könnte ja auch sagen, Jungs, ihr könnt lange diskutieren, aber ja, wenn ich mit Ihnen diskutiere und Ihre Prämisse annehme, dann haben Sie recht. Aber wenn ich mit den anderen rede, hat er auch recht. So, passiert nichts. Insofern kann man das Ganze kappen. Aber wenn man das nicht tut, setzt man ja letztendlich voraus, dass es ein drittes System gibt, das in der Lage ist, über diese beiden zu urteilen. Das ist, was der Richter tut. Und er leitet das dann ab aus den Gesetzen. Aber Sie wissen ja, wie das ist mit den Gesetzen. Denken Sie an den Vereinigten Nationen, da versucht man dann quasi Gesetze zu machen, die über die Gesetze stehen, oder die Europäische Union. Und da gibt es natürlich allerhand Probleme. Das heißt, letztendlich wiederholt sich das immer, oder du setzt einen fixen Standard. Aber dann bist du wieder bei der Korrespondenztheorie. Und umgekehrt, auch die Korrespondenztheorie, wie man ja aus der Logikpraxis in der aristotelischen Philosophie, aber das fängt so vom 8. Jahrhundert bis im 19. Jahrhundert an, die sind gar nicht so blöd, dass die meinen, dass, wenn du Korrespondenztheoretiker bist, du bei jedem Satz schauen musst, also draußen, ob der jetzt wahr ist oder nicht. Nein, du suchst dir klugerweise die primären Sätze raus und der Rest leitest du einfach mit formalen Regeln ab. So sehen wir, dass diese Theorien einander entsprechen, obwohl, es ist meiner Meinung, die Korrespondenztheorie die fundamentalere ist. Okay, jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten. Und was ich jetzt gesagt habe, das wird in einer etwas rudimentäreren Form von Bertrand Russell in diesem Aufsatz über Wahrheit und Unwahrheit zum Ausdruck gebracht. Und damit Sie so ein bisschen eine Stütze haben, präsentiere ich diesen Text. Den können Sie dann mal so zu Hause durchlesen. Das ist ein ganz kurzer Text. Und nachdem Sie diesen Text dann gelesen haben, gehen Sie mal wieder zurück auf die Vorlesungsnotizen, die Sie gemacht haben. Also das ist ein Text, der überschrieben ist Wahrheit und Falschheit, erschienen 1912 in einem sehr schönes Büchlein, The Problems of Philosophy, nämlich als 12. Kapitel in diesem Buch. Übrigens, dieses Buch wird der rote Faden sein für das Tutorat im nächsten Semester. Das ist also eine Einleitung in der Philosophie, aber sehr angenehm geschrieben, wo Probleme der Erkenntnislehre, der Universalienlehre, Probleme der Induktion, Wahrscheinlichkeit, Bedeutung der Philosophie, Grenze der Philosophie und so weiter in ganz kurze Kapitel abgehandelt werden. Also wie gesagt, das 12. Kapitel geht über Wahrheit und Unwahrheit und das ist auch übersetzt in ein Buch, das so in 77 erschienen ist in deutscher Sprache, nämlich Wahrheitstheorien, herausgegeben von Skirbeck in Suhrkamp Taschenbuch. Das ist also eine Sammlung von Aufsätzen, die anderswo bereits erschienen sind. Also wie gesagt, ich bin mit Russells Auffassung über Wahrheit ein. Das ist, also das teile ich. Nochmal kurz etwas zu Russell. Das war ja ein, was muss ich jetzt sagen, fruchtbarer oder furchtbarer Schreiber. Ich glaube beides. Also er lebte 872 bis 1970, also richtig alt geworden. Insofern hilft es, sich mit der Philosophie zu beschäftigen. Er hat mehr als 60 Bücher geschrieben, mehr als 2000 Aufsätze und ab 44 in Cambridge am Trinity College tätig. Er steht eigentlich so in der Tradition des englischen Empirismus. Aber er war so ein Philosoph im klassischen Sinne, das heißt einer, der auch politisch sehr aktiv war, was ihn bei einigen total verhasst gemacht hat. Aber jetzt, wo der schon tot ist, kann man die Sache ein bisschen lockerer sehen. Okay, so fängt der Aufsatz an. Und ich greife also drei Punkte auf, die auch heute besprochen worden sind. Zuerst, dass man also unterscheiden muss zwischen der Frage, welche Sätze sind jetzt wahr? Weil Sie wissen jetzt noch immer nicht, ob der Apfel grün ist oder nicht. Aber Sie wissen zumindest jetzt ein bisschen, was gemeint ist, wenn man sagt, ist es wahr, dass der Apfel grün ist? Und nach Russell ist es wichtig, diese beiden Fragen gut voneinander zu trennen. Und das ist ein Punkt, den er ganz am Anfang seines Aufsatzes hervorhebt. Also der Russell, das war ein sehr kluger Mann, der hat ja viel geschrieben, deshalb ist das alles ein ganz klein bisschen seicht. Aber das hat auch seine Vorteile. Sicherlich, wo es um Wahrheit geht. Hier. Wie können wir in einem gegebenen Fall wissen, dass unsere Meinung kein Irrtum ist? Das ist eine höchst diffizile Frage und eine ganz befriedigende Antwort darauf lässt sich wohl nicht finden. Denken Sie an den grünen Apfel. Es gibt jedoch eine Vorfrage, die weniger schwierig ist, obwohl sie vielleicht schwieriger sich anhört, nämlich, was meinen wir, wenn wir von Wahrheit und Falschheit reden? Mit ihr wollen wir uns jetzt beschäftigen. Wir fragen in diesem Kapitel nicht, und das gilt eigentlich auch für diese Vorlesungsreihe, wie wir wissen können, ob eine Meinung wahr oder falsch ist. Wir fragen vielmehr, was mit der Frage, ob eine Meinung wahr oder falsch sei, gemeint ist. Wir wollen hoffen, dass eine klare Antwort uns auch helfen wird, herauszufinden, welche Meinungen wahr sind. Weil wenn Sie natürlich wissen, was gemeint ist mit Wahrheit, dann wissen Sie auch, wo es in der Tat keinen Sinn hat, nach Wahrheit zu fragen. können sich viel Mühe sparen. Aber im Augenblick wollen wir nur fragen, was ist Wahrheit und was ist Falschheit? Nicht, welche Meinungen sind wahr und welche Meinungen sind falsch. Man muss hier sehr sorgfältig unterscheiden, denn jede Verwechslung führt zu Antworten, die auf keine unserer Fragen passen. Also man muss gut wissen, was man tut. Die konkrete Frage, ist dieser Satz wahr oder was meinen wir, wenn wir von Wahrheit sprechen? Das ist also der erste Punkt. Ein zweiter Punkt. Also in diesem Aufsatz vertritt er die Korrespondenztheorie. Das heißt, eine Aussage ist wahr, wenn sie die Struktur abbildet, so wie sie faktisch existiert. Der will dann sagen, okay, du hast ein Ding und noch ein anderes Ding, oder mehr, aber nehmen wir mal so basal, A und B, und die stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander. A steht in Relation zu B. Und wenn jetzt der Satz das ausdrückt, ja, wie mit Apfel und Grün, du hast Apfel, du hast Grün und die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, nämlich dass das, was du Apfel nennst, davon sagst du auch Grün, dass wenn das in der Satz abgebildet wird und das bildet der Satz ab, der Apfel ist grün, dann ist der Satz wahr, wenn auch in der Wirklichkeit Apfel und Grün zusammengehören. Und diese Abbildung wird durch unser Bewusstsein gemacht. Okay, das Bewusstsein kann auch Fehler machen, aber wenn sie... Sie können sich mal irren. Ne? Aber wenn Sie keinen Fehler machen, und das ist, was wir meinen, mit der Satz ist wahr, dann wird die Wirklichkeit so abgebildet. Das ist also eine ganz rudimentäre Korrespondenztheorie. Ob es jetzt wirklich so einfach ist, das weiß ich nicht, das müssen wir noch feststellen. Aber ich gehe da mal von aus jetzt, dass die Wirklichkeit mit solchen Sätzen beschrieben werden kann. Und also es gibt da gewisse semantische Probleme, aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, das können wir später tun. Hier haben Sie also seine Formulierung der Korrespondenzlehre. Eine Meinung bzw. ein Urteil oder ein Glaube ist also wahr, wenn Sie einen gewissen zu ihr gehörenden Komplex korrespondiert und falsch, wenn sie dies nicht tut. Also der Komplex, das ist A steht in Beziehung zu B. Also der Apfel steht in Beziehung zu Grün, nämlich dass beides vom selber ausgesagt wird. Nehmen wir der Deutlichkeit halber einmal an, dass die Objekte des Urteils zwei Gegenstände und eine Beziehung sind, wie Apfel und Grün, wobei die Gegenstände durch den Sinn der Urteilsbezeichnung in eine bestimmte Ordnung gebracht sind, nämlich in dem Satz ist. Ich könnte ja auch sagen, ist nicht, und dann sind die beide voneinander getrennt. Wenn dann beide Gegenstände in dieser Anordnung durch die Bezeichnung zu einem Komplex vereinigt werden, ist das Urteil wahr, sonst ist es falsch. Hier haben wir nun die Definition von Wahrheit und Falschheit, nach der wir gesucht haben. Urteilen, glauben oder meinen ist eine gewisse komplexe Einheit, nämlich der Apfel ist grün zum Beispiel, zu deren Konstituenten ein Bewusstsein gehört, weil sie müssen das ja sagen. Deshalb, dass Wahrheit immer von Sätzen ausgesagt wird, nicht von Dingen. Dingen sind einfach. Und Sätzen, die sind auch, aber wenn Sie einen Satz verwenden, da geht es Ihnen letztendlich nicht um den Satz selbst. Weil wenn ich sage, dass der Apfel grün ist, dann meine ich mit diesem Satz, eine Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, der Satz, diese vokale Laute, sind nur ein Mittel, um etwas abzubilden. Ne? Das ist auch... Wenn Sie ein Gemälde kaufen von einem berühmten Maler, dann geht es Ihnen nicht um die Farbe, sondern um die Abbildung. Ja? Bitte? Ja, aber gut, dann bleiben wir bei einem Beispiel mit der Apfel ist grün. Ja, man könnte sich auch noch so rausreden, ich kann den Satz ja sagen, jemand anders kann den Satz sagen und das ist Ihnen wirklich wurscht, ob der Satz jetzt von mir oder von jemand anders gesagt wird. Hauptsache, dass Sie wissen, ob der Apfel grün ist oder nicht. Insofern geht es Ihnen gerade nicht um den vokalen Laut, sondern um das, was diesen Satz beschreibt. Okay, zu deren Konstituenten ein Bewusstsein gehört. Wenn die übrigen Konstituenten in der Anordnung, die sie im Urteil haben, nämlich Apfel und Grün, eine komplexe Einheit bilden, so wie sie von dem Satz zum Ausdruck gebracht wird, dass sie nämlich zusammengehören oder nicht, ist das Urteil wahr. Wenn sie keine solche komplexe Einheit bilden, ist das Urteil falsch. Und dann schließlich kritisiert er noch die Kohärenztheorie. Er geht davon aus, ich muss sagen, das ist immer der Nachteil bei Russell, er ist ein sehr kluger Bursche, aber immer ein ganz klein bisschen sage ich, zumindest in dieser Art von Schriften. Und jetzt gibt er so eine Beschreibung der Korrespondenz, der Kohärenztheorie, die eigentlich davon ausgehen, dass es nur ein System geben kann. Aber, also, ich weiß nicht, wer das so sagen würde, aber Kohärenztheoretiker würde ruhig, wie zum Beispiel Feierabend oder so, die würde ruhig davon ausgehen, dass es mehrere sogar inkommensurable, kohärente Systeme geben kann. Okay, es ist zum Beispiel möglich, dass das ganze Leben ein langer Traum ist und dass die Außenwelt nicht mehr Realität hat als die Traumdinge. Ja, weshalb nicht? Aber obwohl eine solche Auffassung der bekannten Tatsache nicht zu widersprechen scheint, weil wenn sie träumen, dann sieht das alles verdammt wirklich aus. Ich meine, erst nachdem sie aufgewacht sind, wissen sie, dass es ein Traum ist, nicht wenn sie träumen. Gibt es doch keinen Grund, weshalb wir sie der Meinung des gesunden Menschenverstandes vorziehen sollten, nach der es andere Menschen und Dinge wirklich gibt. Die Kohärenztheorie der Wahrheit versagt also, weil es keinen Beweis gibt, dass es nur einen einzigen kohärenten System geben kann. Also die Frage ist, wie man dann überhaupt wählen kann, wenn es nur ein System gibt. Okay, wie gesagt, ob das jetzt so der Totschlag für die Kohärenztheorie ist, das bezweifle ich. Aber weil ich das ja angesprochen habe, dachte ich, das tue ich jetzt auch hier. Damit ist die Stunde vorbei. Nächste Woche fangen wir mit Anselm an, wie er gesagt, weil dieser Text knapp uns eine Handleitung gibt über die verschiedenen Bedeutungen der Wahrheit.